Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Ja, hallihallo, Urlaub zu Ende sozusagen für uns alle. Endlich kann man das sagen, ja, ich glaube schon, endlich geht's wieder los. Auch mit Backstage, Boxengasse, Sandra, Peter und ich wieder zusammen vereint, allerdings nicht nebeneinander, so wie ihr das kennt. Wir sind wieder verbunden über Video, sehen uns. Ihr schaut blendend aus, also ihr müsst den Urlaub hervorragend genutzt haben, Sandra, meine Güte.
Ich wollte es gerade zurückgeben, ihr beide seht total relaxed, erholt, gut gebräunt aus. Also ich würde auch sagen, ihr habt es gut genossen. Ja, ich habe natürlich mit meinem kleinen Sohn, der gerade auch Kindergartenferien hat, viel Zeit im Freibad verbracht, natürlich. Daher glaube ich auch der Teint. Also bei mir kann jetzt nichts mehr passieren, was Sonnenbrand oder sowas angeht, wenn wir nach Sandfurt oder Monza reisen, weil das Schwimmbad hat vorgesorgt auf jeden Fall.
Oh, das ist allerdings spannend. Die Bild schreibt ja nur noch von den Schlimmbädern Deutschlands. Wie ist denn die Atmosphäre im Freibad? Ich war schon so lange nicht mehr im Freibad.
Also tatsächlich waren wir jetzt natürlich hier in so einem kleinen Münchner Vorort, sage ich jetzt mal, im Freibad. Und da ist die Welt noch in Ordnung. Genau, da kostet der Eintritt nur 3,50 Mark, also 3,50 €. Die Pommes sind super.
Zahlt man noch mit Mark,
wird noch in D-Mark bezahlt.
Da ist die Welt noch in Ordnung. Aber zahlt man noch mit
da
Mark?
War die Welt tatsächlich noch in Ordnung.
Wo ja, ist und das notiere ich mir mal.
Das ist das Freibad in Haar tatsächlich. Also da ist die Welt in Ordnung. Da könnt ihr hinkommen. Aber ne, wenn du vom Beckenrand springst, dann kommt sofort der Schwimmmeister, heißen sie jetzt, habe ich gelernt. Nicht Bademeister, sondern Schwimmmeister.
Bademeister der alten Güteklasse noch.
Mit der Trillerpfeife und pfeift dich aus dem Becken
und
raus.
Mit Tiroler Nussöl.
Ja, genau. Nee, also bei uns im Freibad ist noch alles in Ordnung. Das ist definitiv kein Schwimmbad und ich hatte schon dann wirklich auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen da, muss ich sagen. Es war sehr schön.
Haben die einen Sprungturm? Das ist das Entscheidende.
Natürlich haben die einen Sprungturm. Ist ja klar.
Sehr gut. Backflip, Frontflip.
Nix da Backflip, Frontflip. Immer Kerzen gerade reingesprungen. Das war das Maximum. An guten Tagen, wohlgemerkt.
Mit der roten Speedo-Badehose, genau.
Ehrliche Zeit. Wo warst du, Sascha?
Ach, ich war dann mit der Familie schön weg. Ein bisschen weiter weg. 3 Stunden geflogen. War wunderbar. Eigentlich dachten wir, aber am ersten Tag hat sich leider unser Sohn verletzt, der Leo. Fußball gespielt, wie man das halt macht als 14-Jähriger, hat einen Ball blöd abbekommen und dann mussten wir ins Krankenhaus. Diagnose war etwas niederschmetternd. Der hat sich die Wachstumsfuge gerissen. Also das ist bei Kindern so ein Bereich, damit die Knochen gerade wachsen und alles so passt. So bis 19, 20 gibt es diese Wachstumsfugen, dann gibt es die nicht mehr, dann sind die geschlossen. Die beim Leo hing schief und deswegen musste operiert werden.
Wo ist die genau eigentlich? Jetzt mal ernsthaft.
Das ist quasi am Ende von Elle-Speiche, Übergang zum Handgelenk.
Ah, okay, ja.
Hast du aber auch am Knie oder auch am Sprunggelenk oder Richtung Ellbogen, das ist immer am Ende der Knochen sozusagen, damit die Knochen gerade wachsen.
Na, ätzend, echt.
Und wenn das natürlich gerissen ist oder kaputt ist oder gesprengt ist oder was auch immer, dann muss man da eingreifen, weil sonst hast du ein Problem, möglicherweise. Nicht zwingend, aber kann dann passieren. Ja, dann musste der operiert werden, war dann 1,5 Tage im Krankenhaus, mehr oder weniger, und hatte natürlich dann ein Riesenproblem, weil Sport machen war nicht und Schwimmen dann auch nicht, bei knapp 40 Grad auch nicht so schön.
Nee, blöd.
Und aber hat es aber recht tapfer gemacht.
Habt ihr ihn Vokabeln lernen lassen, oder?
Nein, ein bisschen hat er selber was gemacht, aber so generell war es natürlich, nee, aber hat er echt gut gemacht, also wirklich gut. Backgammon haben wir sehr viel gespielt, also ich muss jetzt sagen, in Backgammon, Freunde.
Da bist du weit vorne?
Da bin ich jetzt ganz weit vorne.
Können wir mal testen.
Ja, bin ich ganz weit vorne. Nö, alles gut und davor und danach, also vor meinem Urlaub war ich bei der DTM, das war recht schön, recht lustig, ich habe den Ralf besucht und zugeguckt, was der David so veranstaltet auf der Strecke, hat ein bisschen Pech ein paar Mal, sowohl am Nürburgring als auch jetzt am Lausitzring ist er abgeschossen worden, hat dann unverständlicherweise, finde ich, eine Strafe bekommen, aber was viel interessanter war mal zu beobachten, wie der Ralf so sich verhält, wenn der Sohn fährt, das ist echt, also wir kennen ihn ja alle, den Ralf, also einen Ruhepuls hat er ja irgendwie selten, also der ist ja immer ständig auf Anschlag. Und ich meine, ich war jetzt an dem Wochenende Gast, das heißt, ich musste nichts arbeiten. Ich habe da einfach nur geguckt und beobachtet und dachte mir, mein lieber Mann, also wenn du da mit zu tun hast, das ist anstrengend.
Ist ein bisschen Druck auf dem Kessel?
Extrem. Also in der Garage ist er da rumgerumpelt. Also ich war in dem einen Rennen am Nürburgring, da durfte ich während des Rennens in der Garage mit dabei sein, neben den Mechanikern und so weiter. Und der Ralf war da halt auch und dann ging das aber. Da gab es dann eine Berührung mit David und er hier. Und dann hat er nochmal auf YouTube nachgeguckt, das Video. Dann hat er geguckt, der David kann ja nichts dafür. Ist zum Teamchef hingegangen, hat ihm das nochmal vor und zurück gespult. Hat gesagt, das kann doch nicht sein. Dann kommt er zu mir und sagt mal, Sascha, was? Und ich so, ja, der kann gar nichts dafür, der David. Also er konnte wirklich nichts dafür. Aber er hat die Strafe bekommen.
Aber dir blieb auch nicht viel anderes übrig, als das zu sein.
Weil selbst wenn er was dafür... Also,
du hättest dich nicht getraut.
Nein, ich hätte, glaube ich, gesagt, er kann nichts dafür. Ja. Ja, also das war lustig zu beobachten und sehr interessant. Also der ist da sehr angespannt, sage ich mal. Also und mich schimpft er immer, weil er sagt hier, du Hockey-Papa, ja, wenn ich irgendwas über meinem Sohn mit dem Hockey sage und so.
Das stimmt allerdings.
Ja, ja, aber da muss...
Okay, gut.
Das kriegt er jetzt
dann einfach immer zurück.
Ne, ich kann jetzt retournieren. Und zwar Volley.
Das wollte ich gerade sagen. Du hast jetzt ein bisschen Diskutiermasse mitgenommen da von den Rennstrecken der DTM. Bei welchen Rennen warst du mit dabei?
Am Nürburgring. Das war auch bizarr. Irgendwie 12 Grad und Regen. Also da war ich mit der Daunenjacke tatsächlich.
Ja, ich meine, gut, das war der Sommer in Deutschland größtenteils, ne? Ich glaube, das, was jetzt im Juli und auch Anfang August passiert ist, war dementsprechend.
Und jetzt war ich am Lausitzring die 2 Tage und da waren es ja über 30 Grad. Also das war dann nochmal Kontrastprogramm. Aber
ja, Wochenende war jetzt schön.
Echt eine tolle Geschichte. Ich war schon lange nicht mehr bei der DTM. Das letzte Mal irgendwie vor 4 Jahren am Norrisring in meiner Heimat in Nürnberg. Also echt lohnenswert. Also für Motorsportfans finde ich, wenn man die Zeit hat, sollte man sich das mal angucken. Wenn es jetzt nicht irgendwie für ein Formel-1-Rennen reicht, wenn man sagt, das ist uns zu teuer oder es ist zu weit weg, ist wirklich gut gemacht. Du kommst als Zuschauer sehr nah ran an die Fahrer, an die Teams. Du kannst durch das Fahrerlager fahren mit so Zusatzkarten, die jetzt nicht ganz so teuer sind. Ist wirklich ein tolles Erlebnis. Wirklich, wirklich gut.
Pedro, was hast denn du eigentlich gemacht über den Sommer jetzt?
Ich weiß noch, als wir waren, also um kurz zu fassen, wir waren auf Mallorca tatsächlich für 10 Tage mit dem ganzen Fackelzug, um bei Ralfs Terminologie zu bleiben und haben wirklich damals noch gedacht, so boah, Ende Juli, Anfang August nach Mallorca zu fliegen, da sind wir wahrscheinlich die Einzigen und haben da irgendwie 40 Grad und wären besser aufgehoben zu Hause und sind im Nachhinein echt froh, dass wir es gemacht haben, weil der Sommer beziehungsweise diese 3 Wochen in Hamburg halt gerade richtig schlimm waren. Es muss echt so kalt gewesen sein und so viel Regen runtergekommen sein. Also ich glaube nicht nur in Hamburg, sondern ja auch in großen Teilen irgendwie Deutschlands. Also wir waren sehr, sehr happy. Wir waren mitten auf der Insel und haben echt so ein absolutes Entspannungsprogramm gemacht, waren dann irgendwie mal nur einen Tag im Haus, den nächsten Tag sind wir dann mal ein bisschen rumgefahren an Strände, abends mal was essen gewesen, mal zu Hause gekocht, also tat echt ganz gut. Am Anfang ist es ja dann immer so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass die Murmel dann weiter kreist ständig um die Themen der Formel 1 und irgendwann werden die Töne dann so ein bisschen leiser dann auch im Kopf und man ist dann doch auch wieder dann im Hier und Jetzt und das tut dann echt mal ganz gut. Also ich freue mich jetzt auch natürlich wahnsinnig darauf, dass es weitergeht, auch gleich mit so einem geilen Rennen wie in Zandvoort, was die Stimmung anbetrifft und das Ganze drumherum, quatschen wir ja eh gleich noch drüber. Aber ja, wie gesagt, diese Phase tat ganz gut und jetzt waren wir ja auch die letzte Zeit nochmal so ein bisschen in Hamburg, aber auch hier einfach so ein bisschen in den Tag auch mal reinzuleben und Sport zu machen und abends mal zu grillen. Wetter war jetzt auch echt ganz, ganz gut die letzten Tage. Tat einfach echt extrem gut.
Ah ja, weil du es gerade sagst mit Kochen, ne? Ich habe noch jemanden getroffen, einen Bekannten von uns, einen Freund von uns. Karl-Heinz Hauser war mit Familie da.
Der hat sich aber bekochen lassen im Urlaub, oder? Hat er auch gekocht?
Nee, der hat nicht gekocht. Der hat sich bekochen lassen und ich habe ihn dann auch mal gefragt, wie das ist für ihn, wenn er da im Urlaub ist, ob er da überhaupt abschalten kann. Also gerade jetzt als Koch, also jetzt mal ernsthaft, das ist ja wirklich so ein Ding. Da bist du Sternekoch, ja, bist einer der besten Köche in Europa, in der Welt, gehörst zu den absoluten Topstars, was dieses Kunstwerk ja dann auch irgendwie anbelangt. Und dann bist du im Urlaub und bekommst da Essen vor die Nase hingestellt. Zugegebenermaßen wirklich sehr gut. Aber wie bewertet der das? Kann er das genießen? Und der kann es echt genießen. Wir waren mal am Tisch zusammengesessen, hat es also völlig, völlig relaxed über sich ergehen lassen. Es war, gab jetzt auch wirklich nichts zu beanstanden aus meiner Sicht. Aber trotzdem, ich glaube, dass das echt schwierig ist. Also ich meine, das kennen wir ja auch, ne? Also wenn wir in den Medien, wir Medienschaffenden, wie es immer so schön heißt. Ja, genau. Wenn ich jetzt ein Fußballspiel mir angucke von einem Kollegen, der es kommentiert, du bist ja immer irgendwie... bist ja mit dabei. Also nicht, dass du jetzt mitkommentierst und sagst, das hat er gut gemacht oder schlecht gemacht, aber du bist ja trotzdem irgendwie, bist du mit drin die ganze Zeit.
Aber da gibt's ja auch solche und solche, ne? Die dann irgendwie alles dann nochmal nebenbei mitkommentieren und dann auch die Kollegen sofort da nochmal benoten und ihr ihre Meinung dazu zu erzählen und welche, die es dann vielleicht ja ein bisschen leiser und ein bisschen in sich gekehrter dann mitverfolgen und vielleicht dann hier und da denen mal was auffällt, aber es dann auch wieder loslassen. Ne? Ich finde, da gibt's ja dann auch zweierlei Art, das zu machen. Und ich könnte mir schon vorstellen, müsste man Karl-Heinz mal fragen, der wird natürlich einen Blick auch darauf haben, ob was passt oder nicht oder wie was auch von der Dekoration aussieht. Aber die Frage ist, ob man es dann immer dann gleich für sich verwursten muss, ne? Und da irgendwie dann einen großen Kommentar dann irgendwie drunter legen muss. Aber ja, interessanter Gedanke. Ist übrigens der Mann, der fürs Catering zuständig ist bei McLaren, ne? Für die, die es noch nicht wissen, ist ja auch oft mal bei uns in der Berichterstattung auch schon mit aufgetreten. Wahnsinnig netter Kerl, zusammen mit seinem Sohn, dem Tom, ne?
Ja, total.
Ja, der war auch mit dabei. Und die Tochter und die Frau war auch mit dabei, die andere Tochter nicht.
Aber ich glaube schon, dass dir das dann auch, also dass der Karl-Heinz das dann auch so ganz gut den Unterschied einfach einschätzen kann, ob er jetzt quasi in seiner Sterneküche steht oder ob er im Prinzip in einer großen, guten Hotelanlage ist, wo natürlich auch für mehr Menschen gekocht wird und so weiter und so fort. Das ist ja alles von dem ganzen Setting her schon ein Unterschied. Ich glaube, das kann der schon ganz gut.
Ja, war jedenfalls lustig. Da saßen wir dann in Badehose oder in Badeshort am Strand und sind dann mal bei, ich weiß nicht wie viel Grad, 33 Grad Wassertemperatur dann mal im Meer abgetaucht. Ja.
Schön.
Wahnsinn. Ja, wir haben auch alte Bekannte getroffen aus dem Fußballbereich. Musste ich dann Annika Sohn, dem Kaspar, dann erstmal erklären, wer es ist. Peter Crouch und Jamie Carragher haben wir getroffen am Strand von Mallorca. Cap Falco ist da so ein Beachclub, wo wir einen Tag mal mittags essen waren. Und habe ich ihm gesagt, der Kasper ist großer HSV-Fan, habe ich gesagt, da machst du jetzt bei deinen Jungs ganz großen Eindruck schinden, wenn er da jetzt hingehst, zu Peter Crouch, der einen sehr netten Eindruck gemacht hat, ehemals bei Liverpool ja unter anderem auch gespielt. Und dann hat er sich hinreißen lassen dazu, ein Selfie zu machen. Aber die waren sehr in Ordnung. Jamie Carragher wollte dann nicht, das war ihm dann zu viel, aber Peter Crouch hat er sich geschnappt.
Die Frage ist jetzt nur, ob die Kumpels dann auch tatsächlich wissen, wer Peter Crouch ist oder sich denken, was macht denn der für ein Selfie mit irgendeinem komischen Typen?
Absolut. Ja, ist total berechtigt die Frage, weil ich habe gerade gesagt, mach mal den ersten Test, setz das mal als WhatsApp in die Familiengruppe ein. Meine Brüder sind ja auch sehr fußballaffin und selbst von meinen beiden Brüdern, die noch mal ein bisschen älter sind auch als ich, die beiden haben ihn nicht auf Anhieb erkannt und er hat sich echt kaum verändert. Also von daher ist das glaube ich, ist eine Perle für die Fußballfans, die da draußen sind. Er kennt nicht jeder, aber ja, ein cooler Typ auf jeden Fall.
Wobei er ja eigentlich schon ein, ich sage jetzt mal, sehr unverkennbares Gesicht hat. Also finde ich.
Absolut. Ja, klar. Ja, absolut. Riesengroß, ja. Blonde Haare. Sieht noch genauso aus wie vor 10 Jahren, wie ich finde.
Ich habe ja gedacht, Peter, wenn du auf Mallorca bist, dass du vielleicht auch dem einen oder anderen Formel-1-Fahrer über den Weg läufst. Weil ich habe auch mal so ein bisschen immer bei Instagram und so geguckt und da waren auch einige, haben sich auch auf Mallorca mal blicken lassen.
Das habe ich tatsächlich auch gesehen. Ne?
So Esteban Ocon zum Beispiel war da.
Mhm. Ja, wir haben ja gerade auch so ein bisschen schon darüber gesprochen, wer so was verfolgt hat, bevor wir jetzt ja angefangen haben, den Podcast aufzuzeichnen. Und wer auch da war, Alex Albon. Und vor allen Dingen auch in der Ecke, wo ich normalerweise sehr oft bin, auch mit meiner Frau, nämlich in Zoyer, was so ein bisschen nordwestlich ist, wenn man auf die Insel schaut. Den habe ich da gesehen, fand ich auch ganz interessant, dass er da unterwegs gewesen ist. Bei Ocon wusste ich es nicht. Bei Nico Hülkenberg weiß ich, dass er auch
da gewesen ist. Ich glaube, ich meinte Albon. Ich habe mich versprochen, ich meinte Albon, ja.
Ich bei Nico Hülkenberg weiß ich es auch, der hat ja auch da seinen Geburtstag gefeiert jetzt am vergangenen Wochenende. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle in Richtung des Nico. Aber die beiden auf jeden Fall, wer sonst noch da gewesen ist auf Mallorca. Bei Fußballern ist es ja meistens so, dass sie auf Ibiza alle rumrennen. Ich glaube, da waren auch einige Formel-1-Fahrer, den Ricciardo und so weiter, meine ich da gesehen zu haben und George Russell auch. Mallorca hätte ich jetzt eher nicht so vermutet, aber ja doch, der eine oder andere hat dann die Ruhe oder die etwas ruhigere Insel dann offensichtlich dann doch vorgezogen, der Partyinsel Ibiza.
Ja, Sardinien und Korsika waren auch hochfrequentiert, habe ich gesehen, von Formel-1-Fahrern.
Ja, wer war da?
Auch schöne Flecken. Also Charles Leclerc war in Korsika unterwegs, Max Verstappen mit der Kelly, also seiner Freundin und Familie und so, die waren auf Sardinien unterwegs und so zwischendurch, bei George Russell weiß ich es nicht ganz genau, weil der war, ich glaube, dass der so eine kleine Tour gemacht hat, weil den habe ich irgendwie an relativ vielen verschiedenen Orten gesehen. Also es könnte sein, dass der da so eine kleine, ich sage jetzt mal, die schönsten Ecken Europas gemacht hat.
Ja, der Max hat auch irgendwie so ein Bild gepostet, wo er auf so einem gelben Tuch da irgendwie liegt, mitten im Meer. Das habe ich gesehen. Ich habe zugegebenermaßen jetzt in den Urlaubstagen mein Handy echt mal auf die Seite gelegt und da gar nicht so viel gemacht, wie ich sonst normalerweise mache, nachlesen und so weiter. Das hat auch mal ganz gut getan, um ehrlich zu sein. Das war wirklich ganz nett, das auch mal nur für Familienzwecke zu benutzen. Das heißt mal den Eltern und Großeltern irgendwie zu schreiben, wie es uns geht und Bilder zu schicken. Das war eigentlich alles, was ich damit gemacht habe. Und Fotos, das auch. Aber News oder so habe ich nicht so viel verfolgt.
Selfies oder?
Selfies? Ich selber? Nee. mit meiner Familie Selfies.
Strandposen. Ich sehe es gerade vor mir.
Mit dem Karl-Heinz zusammen. In der Speedo-Badehose.
Wer will denn das sehen?
Gibt für alles einen Markt, Sascha.
Ja, klar. Auch für unseren lieben Walteri, ne?
Oh ja.
Gibt es da einen Markt? Inwiefern?
Kuriositätenmarkt. Also der könnte ja auf jedem Karnevalszug mitmachen. Der hat ja wieder irgendwie so ein Bike-Rennen da gemacht, so ein Fahrradrennen mit so einem DAF-Kostüm da. Ist er mit so einem
das hab ich gar nicht gesehen.
Witzigen... Hast du nicht gesehen? Musst du mal gucken.
Nee, hab ich nicht gesehen.
Boah, musst du dir anschauen. Überragend.
So ein Cross-Country-Rennen war das wohl. Und der hatte ein Kostüm an mit lauter so Bierdosen dran. Und der sah aus mit so einem kleinen, wie so ein Pseudo-Supermann, ja.
Oha, ja, okay. Du, Sandra zeigt es gerade. Also ja. muss ich gleich nochmal gucken.
Musst du mal angucken. Oder? Also vielleicht sollten wir uns das mal aufheben für Donnerstag, für Warm-up oder so. Weil das ist ja wirklich Wahnsinn, was der nebenher macht. Ich denke mir, was macht der? Ich meine, Fahrradunfälle hatten wir jetzt schon ein paar, ne, in der Formel 1. Der fährt da Cross-Country mit seinem Mountainbike da durch die Gegend. Also Schlüsselbeinbruch, Handgelenksbruch. Also da müssen wir mal mit Andi Seidel sprechen bei Alfa Romeo, ob das alles so gewollt ist. Es gibt ja Ersatzfahrer. Also vielleicht ist man ganz froh, wenn man mal einen Ersatzfahrer da reinsetzt ins Auto.
Ach so, meinst du, er wird dazu gezwungen, jetzt ganz viel Fahrrad zu fahren, in der Hoffnung, dass er einen
Notfall
hat?
Nein, das jetzt nicht. Aber man ist vielleicht nicht böse drum, wenn er sich verletzt. Also das ist jetzt sehr böse, was ich sage. Aber wenn man seine Leistungen anguckt so in dem Jahr, weiß ich jetzt nicht.
Ja, wird spannend sein, ne, was da passiert in Richtung Alpha. Sandra, du hast dreimal angesetzt, ja. jetzt aber.
Genau, ich komme bei euch immer irgendwie nicht dazwischen, ne, und da heißt immer, die Frauen würden so viel reden. Das stimmt bei uns jetzt irgendwie nicht so, aber gut. Ihr macht den Frauen auf jeden Fall Konkurrenz. Nein, was ich nur sagen wollte, die Freundin von Valtteri ist ja professionelle Radrennfahrerin und möglicherweise hat die ihn einfach schon so ein bisschen geteacht, wie man dann vielleicht auch solche Unfälle möglicherweise vermeiden kann, weil ich glaube, von Valtteri habe ich noch nichts gehört von einem Fahrradunfall. Aber da muss ich jetzt einhaken. Apropos Fahrradunfall. Wer hatte in diesem Sommer einen Fahrradunfall beim Mountainbiken? Toto Wolff hat sich mal wieder den Arm gebrochen.
Schon wieder.
Der sollte das einfach lassen mit diesem Fahrradfahren.
Ja, aber das hat er ja genau. Der hatte vor ein paar Jahren, ne? Sind sie irgendwie mit dem gesamten Mercedes-Team irgendwo an der Donau, glaube ich, entlang. Und dann, glaube ich, ist Paddy Lowe, der damals im Team war, ist irgendeinem hinten drauf gefahren und gab es eine Kettenreaktion. Und der schwerste Mechaniker ist, glaube ich, auf den Toto draufgeknallt, wenn mich nicht alles täuscht. Das war komplizierter, ne?
Ja, da hatte der Handgelenk, Schulter und alles Mögliche gebrochen. Der Toto und jetzt irgendwie auch relativ am Anfang von der Sommerpause in Österreich beim Mountainbiken in den Bergen Arm gebrochen.
Siehst du mal. Ja, aber das ist das, was ich meinte mit dem Valtteri, ne? Also, ja. Also,
da sind wir ja schon bei der Silly Season, was ja eigentlich jetzt mal so das Spannendste auch wird, wenn man in Richtung der zweiten Hälfte der Formel 1 Saison 2023 guckt oder mit der Spannendste. Bin ich zum Beispiel gespannt, was bei Alpha passiert, mit Joe, mit Bottas, was da an Bewegung zum Beispiel reinkommt.
Ja, wobei der Bottas hat ja angeblich irgendwie noch Vertrag, ne, was ich so mitbekommen habe. Bei Joe nicht, ne, der läuft aus.
Ja.
Aber wenn jetzt wieder in China gefahren wird, das ist natürlich ein Pfund.
Das ist keine Frage. Die Frage ist natürlich bei Andi Seidel, ich meine, da fragen ja auch viele nach. Der gibt einfach im Moment keine Interviews in der Position, in der er jetzt gerade ist, weil er sich komplett irgendwie auch auf Audi konzentriert und auf das, was da im Hintergrund passiert in Richtung 26 auch. Aber am Ende weißt du halt nicht, wie er auch zu diesen Fahrern steht. Bottas, ja, der wird wahrscheinlich bleiben. Joe, ich kann es nicht einschätzen. Ja, der chinesische Markt ist mit Sicherheit wichtig, auch für Audi natürlich, aber kommt da was, kommt da nichts? Kommt da demnächst das Zeichen, dass er doch verlängert? Habt ihr ein Gefühl dafür?
Also ich habe überhaupt gar kein Gefühl dafür, vor allem welches der erste Dominostein ist, der fällt. Weil das ist ja immer so ein Ding, das dann ja so eine, ich sage jetzt mal, Kettenreaktion auslöst. Und dann geht es meistens ja auch bei den meisten Entscheidungen relativ schnell. Aber ich habe tatsächlich, tue ich mich da total schwer, weil auch die Informationen im Moment so dünn sind, sage ich jetzt mal. Also es zeichnet sich ja bei niemandem irgendwie sowas ab, wo du sagst, okay, da sind wir jetzt an der Zielgeraden. Ich meine, ich rede jetzt da nicht von sowas wie Lewis Hamilton, wo wir ja eigentlich ziemlich sicher wissen, dass er bei Mercedes bleibt etc., sondern tatsächlich dann bei denen, die möglicherweise wackeln. Das finde ich im Moment noch total schwierig. Und normalerweise hast du da ja in der Sommerpause schon immer irgendwie so ein Gefühl, so eine Tendenz, welcher ist der erste Fahrer, bei dem eine Entscheidung fällt? Und dieses Gefühl habe ich dieses Jahr überhaupt nicht.
Wobei es ja bei einer Vertragsverlängerung in dem Fall vom Joe jetzt keinen Dominostein braucht, ne, am Ende, weil entweder behält man den oder man behält ihn nicht. Was natürlich das Thema ist, wen hat man als Alternative? Und wenn du dann jetzt mal auf den Markt guckst, gerade wenn Alfa Romeo hat als Juniorfahrer, dann fällt mir Theo Pourchaire ein, der die Formel-2-Meisterschaft momentan anführt und richtig gut unterwegs ist momentan. Und das ist ein Alfa Romeo Junior. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man den näher ranschieben will, ist ja eigentlich schon gegeben, ne?
Also ich habe jetzt auch noch mal gelesen, dass zum Beispiel auch Alex Albon wohl mit 5 verschiedenen Teams so in, ich sag mal, lockerem bis, ich sag mal, mittelfestem Kontakt ist. Und ich finde schon, also auch wenn die Entscheidung bei Alpha zum Beispiel ist, zu sagen, man verlängert jetzt mit Joe nicht, ist das ja trotzdem irgendwo ein Dominostein, weil auch wenn Theo Pourchaire da ist, ich meine, klar, hast du auch schon immer gehabt, es muss nicht sein, dass du in der Formel 2 gut dabei bist und dann auf jeden Fall im nächsten Jahr ein Formel 1 Cockpit hast. Also das ist ja auch nicht gesetzt. Also das kann natürlich schon ein Moment sein, wenn irgendwo ein Cockpit frei wird, dann ist das für mich im Zweifel der erste Dominostein, der die ganzen anderen Sachen in Gang setzt.
Ja, ja, genau. Und so kann man es natürlich sehen. Mick
Schumacher gibt's auch noch. Ne? Also das könnte ja auch ein Thema sein, als deutscher Hersteller dann auf einen deutschen Fahrer zu setzen. Und dann, glaube ich, wäre es für Mick auch wichtig, dann ab 24 dann auch wieder im Auto zu sitzen. Williams scheint ja eine ernstzunehmende Alternative zu sein, aber warum nicht auch Alpha? Ne? Also ja, bin ich gespannt. Ne? Nico Hülkenberg ist noch offen, was er macht. Ne? Wenn ich dann seine Worte in den Ohren habe, der sagt 24. Mitte 24 wird einfach viel passieren, dann auch nochmal, was Fahrerverträge anbetrifft. Vielleicht bleibt es in diesem Jahr ein bisschen ruhiger. Bei Nico haben wir auch schon oft gesagt, dass wir davon ausgehen, dass er jetzt dann kurzfristig auch bei Haas verlängern wird, nochmal für ein Jahr und dann mal schaut, was auch geht in Richtung des übernächsten Jahres. Ne? Da könnte dann viel passieren und meiner Meinung nach, so wie er auch gerade sich präsentiert und wie er in Form ist, körperlich, aber auch geistig, wie er dieses Team führt, bietet er sich gerade an für ein großes Team.
Ja, und wer weiß, was jetzt geht nach der Pause, gerade dann in Zandvoort. Ich glaube, dass das auch eine Strecke ist, die er mag, auch wenn er da in der Formel 1 natürlich noch nicht unterwegs war, aber als Nachwuchsfahrer häufig, es ist fast sowas wie ein Heimrennen für ihn, kommt ja aus Emmerich, das ist an der Grenze zu den Niederlanden, spricht ja auch Niederländisch, ich glaube ziemlich perfekt, also deswegen ist das, glaube ich, für ihn auch nochmal was Besonderes. Dann lasst uns doch mal gleich über Zandvoort reden. Die erste Station nach der Sommerpause, ein Rennen, auf das wir uns alle freuen. Ja, vorher diese Information für euch. Du kannst die ganze Formel-1-Saison live und exklusiv streamen bei Wow mit dem Live-Sport-Abo, Trainings, Qualifyings und die Rennen. Dazu Formel 2, Formel 3, die Indycar-Serie, Porsche Supercup und vieles, vieles mehr. Es ist jederzeit kündbar, ohne lange Vertragsbindung. Stream Motorsport wo und wann du willst. Zudem alles, was Sky an Sport im Angebot hat, ist auch mit dem Abo inbegriffen. Alle Samstagsspiele der Bundesliga zum Beispiel, sowie alle Spiele der zweiten Bundesliga. Das Gute daran, alles auf einem Gerät deiner Wahl. Du brauchst keinen Receiver. Für echte Fans gibt's außerdem das noch. Stream Live Sport mit Wow Premium und sei noch näher dran an der Action. Alle Infos auf wowtv.de/Formel 1 oder wowtv.de/live-sport. Wow, das ist der Streaming-Service von Sky. Ja, Sanford steht vor der Tür. Alles in Orange. Allerdings, wie ich jetzt gelesen habe, ohne Fackeln und Rauchbomben. Das ist nämlich jetzt untersagt worden. Erinnert euch noch an letztes Jahr, als da teilweise diese Pyrotechnik auf die Strecke geschleudert wurde und geschmissen wurde, diese Rauchtöpfchen, die sie da hatten. Das ist jetzt vom Veranstalter untersagt worden. Für die Optik schade. Aber aus Sicherheitsgründen kann ich es schon nachvollziehen, ne?
Ja, klar. Aber es gehörte schon so ein bisschen irgendwie mit dazu, ne? Und ich hatte ja schon eigentlich auch den Eindruck, die letzten 2 Jahre auch in Sanford, dass trotz, ich sage jetzt mal, Pyrotechnik und lauter Beschallung von Technomusik den ganzen Tag, die Stimmung durchaus relativ friedlich eigentlich war. Klar, wenn du dann halt so ein paar Idioten hast, die das dann auf die Strecke schmeißen, dann musst du halt als Veranstalter auch reagieren und das einfach verbieten. Ich glaube aber, das ist ja beim Fußball auch oft so, ne, dass wir trotzdem das ein oder andere Rauchwölkchen sehen werden, weil sie es dann doch irgendwie schaffen, das mitzunehmen.
Aber absolut nachvollziehbar, ne? Mein erster Gedanke war jetzt, als du es gerade erzählt hattest, ich habe es nicht gelesen, och, schade, aber der zweite Gedanke, klar, ist da nicht sogar im letzten Jahr auch was auf der Strecke gelandet?
Genau, wie ich sagte,
da waren zweimal auch gewesen, ne?
Ja, genau. War zweimal
der Auslöser gewesen zu sagen, das geht nicht, weil die Fahrer sich da wahrscheinlich dann auch lautstark geäußert haben, könnte ich mir zumindest vorstellen, weil es dann ja auch gefährlich ist und dann ist die Diskussion ja auch schnell beendet. Ne? Klar, auch beim Fußball findet man das dann immer, weiß ich nicht, aus diesen südländischen Stadien vor allen Dingen, wenn du da Bengalos siehst, das sieht natürlich schon immer mega aus, aber klar, sobald die Sicherheit da nicht mehr gewährleistet werden kann, dann muss man auch sagen, dann ziehst du halt eine Reißleine und sagst Dankeschön, auf Wiedersehen, dann ist es ja auch nachvollziehbar. Aber trotzdem, ich glaube, ich meine, ne, ich werde ja auch oder ihr genauso, werden ja auch mal wieder gefragt, so was so die stimmungsvollsten Strecken der Formel 1 sind und ich weiß nicht, aber ich finde Sanford ist halt echt so auf jeden Fall Top 3, wenn nicht sogar Top 1, dieses orangene Farbenmeer da mitten in den Dünen, alles komplett übergeladen. Ich finde das, also ich freue mich da jetzt so wahnsinnig drauf. Ich hoffe, dass wir auch wieder mit den Fahrrädern dann von Haarlem, wo wir immer untergebracht sind, bis zur Strecke fahren können, schon diese Stimmung da auf den Weg dorthin zur Strecke hin mitnehmen können. Und also ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil es einfach so eine Top-Stimmung da sein wird.
Ja, super, finde ich auch. Also es ist auch eins meiner Lieblingsrennen drumherum. Also das ganze Atmosphäre ist irre. Aufs Wetter habe ich noch gar nicht geguckt übrigens, wie es wird. Also ich hoffe, es bleibt warm. Würde mich freuen.
Ich auch nicht.
Können wir gleich mal gucken gleich. Fakt ist jedenfalls, dass das eins der besten Rennen ist auf jeden Fall. Also gerade schon sehr positiv, finde ich, von der ganzen Atmosphäre. Ich meine, klar, der Max gewinnt und ist natürlich auch der absolute Top-Favorit jetzt an diesem Wochenende. Deswegen sind sie sowieso alle happy. Aber allein, wie das da so in diesen Dünen drin liegt, ich weiß, die Naturschützer finden das jetzt nicht so klasse, aber es ist rein so vom Aufbau dieser Strecke. Die Logistik ist super, dass du aus Amsterdam mit dem Zug dahin fahren kannst. Also das heißt, die Leute laufen dann da auch vom Bahnhof dann quer durch Sanford hin zur Strecke. Das ist ja richtiger Pilgerzug, den du da hast. Also ist ja alles orange. Und die anderen fahren mit dem Fahrrad, ne? Auf diesen diversen Fahrradparkplätzen, die es dort gibt. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent. Ich glaube, nur 15% kommen mit dem Pkw, wenn mich nicht alles täuscht. Das waren, glaube ich, die Zahlen der letzten Jahre. Also das ist, gerade wenn man das Thema CO2 und so weiter dann auch nochmal ein bisschen in den Fokus rücken möchte, Nachhaltigkeit und so weiter. Es gibt, glaube ich, kein Formel-1-Rennen im gesamten Kalender, das dann, was das anbelangt, so wenig CO2 verbraucht wie jenes. Also ist, glaube ich, schon einzigartig.
Ja, gibt ja auch der Lage geschuldet auch nicht so viele Parkplätze, wo du theoretisch dein Auto eben abstellen kannst, um im Auto zu kommen. Und ich finde, bei diesem Grand Prix merkst du einfach teilweise diesen Kontrast so extrem, dass du auch ein Rennen haben kannst, was jetzt kein, ich sag mal, Glitzer- und Glamour-Grand Prix ist, wo eine Riesenshow drumherum vom Veranstalter gefahren wird und es trotzdem einfach eine super tolle Atmosphäre ist, eine super tolle Stimmung und wir dann eben auch sagen, hey, das ist bei uns auf jeden Fall unter den Top 3 der Grand Prix. Also es braucht nicht immer diese Riesenshow und dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, erzwungene Entertainment, was du ja manchmal gerade bei den neueren Strecken jetzt irgendwie auch hast, sondern du musst dich vielleicht manchmal auch, reicht's einfach, wenn man sich auf das besinnt, auf die Traditionen. Das heißt, in Holland fährt man einfach mit dem Fahrrad dahin. Dann denke ich auch dran, wie schön geschmückt auch Zandvoort ist, wenn du da durch dieses Örtchen fährst mit dem Fahrrad, ne? Wenn die da überall an jedem Haus hängen, diese Zielflaggen und alles ist irgendwie total eingestimmt auf die Formel 1. Und da brauche ich dann auch keinen Glitzer, Glamour und ein riesen super Rahmenprogramm, ne? Das reicht mir dann voll und ganz.
Ja, der Mix macht's halt dann vielleicht auch aufs Jahr hin gesehen. Also mal ein bisschen so, mal ein bisschen so. Ist ja alles wunderbar, ist alles bedient. Und ja, die Strecke, die dann da mitten an der Nordsee ist, also ich erinnere mich da auch an die letzten 2 Jahre, als wir da mal am Strand saßen und einfach mal da so aufs Meer rausgeguckt haben, diese wilde Nordsee und dann die Dünen, dann diese Partymusik, die du dann hörst, dann die vielen, vielen, vielen Menschen, die wirklich gut drauf sind. Also das ist wirklich, wirklich großartig. Also wer unbedingt mal hin will zu einem Formel-1-Rennen, der sollte sich zügig jetzt schon um Karten bemühen, denn der Kalender für nächstes Jahr steht ja schon. Also wer die Zeit hat, ist ja... Na, wobei Ferien sind nicht mehr so viele in den Bundesländern, in den Deutschen, nur noch, glaube ich, Bayern, Baden-Württemberg und das war's dann, glaube ich. Recht viel mehr sind's nicht mehr nächstes Wochenende. Trotzdem, also ist es wirklich lohnenswert, da hinzugehen. Ja, lass uns mal kurz über das Sportliche reden. Also die Frage ist natürlich schon, wer kommt wie jetzt aus der Sommerpause? Ich meine, die Fabriken waren ja zu, man durfte nichts arbeiten, nichts machen. Das ist ja quasi Regelwerk. Trotzdem hat man ja vorher sich schon ein paar Sachen ausgedacht, die man jetzt an den Start bringen kann. Ein paar haben Nachholbedarf, Ferrari zum Beispiel, Mercedes hat ja auch wieder einen leichten Rückschritt erleiden müssen. Das wird super spannend werden und vor allem, was ist mit Perez los? Der war ja mega im Tief und dann im letzten Rennen war er wieder gut dabei in Spa. Ist es wieder der alte Perez oder ist es der schlafmützige Perez, den wir erleben nach der Sommerpause? Vor allem hat er hart gearbeitet, das ist ja das, was Dr. Helmut Marko ihm immer vorwirft, dass er dann schon gerne mal die Füßchen hochlegt und dann mit ein wenig, in dem Fall Sommerspeck, dann wieder ins Auto steigt. Zuzutrauen ist ihm alles.
Ja, ich habe tatsächlich von ihm nichts gesehen, so bei Social Media, nur von seinem Papa, mal das ein oder andere Bild. Also war auf jeden Fall wohl in Mexiko in der Heimat, aber ob er da jetzt viel sich fit gehalten hat oder eher so, ich sag mal, viel Fajitas und sowas gegessen hat und viel Tequila möglicherweise getrunken hat, keine Ahnung.
Oh, ich sehe den Doktor schon.
Zerknirscht. Ich habe nur ein Bild von ihm gesehen, dass er irgendwo surfen war mit einem Longboard. Das habe ich gesehen. Also Wassersport hat er auf jeden Fall betrieben. Ja, ich bin auch gespannt, wie die Teams aus dieser Pause jetzt kommen. Gibt ja doch irgendwie auch ein paar Fragezeichen. Sascha, du hast ja schon gesagt, auch vor allen Dingen sportlich Ferrari, Mercedes. Was ist jetzt da bei denen? Auch Aston Martin, die super angefangen haben, dann ein bisschen nachgelassen haben. Kriegen die jetzt nochmal den Dreh, sich so ein bisschen ja in die falsche Richtung entwickelt haben? Auch Haas finde ich spannend, ne, mit den Forderungen, die Nico auch aufgestellt hat, zu sagen, okay, jetzt wird es langsam mal Zeit, dass wir weiterkommen. Andere Teams schaffen das wir nicht. Warum ist das so? Also da gibt's hinter Red Bull dann doch, finde ich, spannende Themen. Silly Season haben wir benannt, aber vor allen Dingen auch das Sportliche. Weiß gar nicht, wo ich jetzt ansetzen würde, was für mich das spannendste Thema ist. Wahrscheinlich dann doch Richtung Ferrari und Mercedes geschaut, dann auch schon in Richtung der Saison 24. Was machen die jetzt? Wie erholen die sich wirklich? Wie nah kommen die ran an Red Bull? Das wird echt spannend werden. Und natürlich auch Budget Cap. Ne? Ich meine, das Thema wird auch wieder kommen, dann auch mit dem Blick auf die jetzige Saison, auf das letzte Jahr. Gibt es da vielleicht den einen oder anderen Kandidaten, die überzogen haben? Oder ist das jetzt mal irgendwie alles so gesetzt, dass es alle verstanden haben und es da keine Ausreißer mehr gibt? Auch da könnte natürlich noch mal eine Thematik aufkommen, dann aber eher so Richtung, wie im letzten Jahr, Richtung Singapur und Japan.
Ja, glaube ich auch. Also es ist auf jeden Fall einiges los in den Dünen, Sandra. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, wenn wir jetzt nur nach vorne gucken, auch hinten, ne? Williams, was ist mit Albon, über den wir vorhin gesprochen haben, der ja auch wirklich fantastisch unterwegs war. Williams kam ja jetzt auch nicht so schlecht in den letzten Rennen weg, ne? Also die waren schon auch stark.
Die fahren immer noch so ein bisschen unterm Radar, habe ich so das Gefühl, weil klar, es gibt dann immer mal so diese Ausrufezeichen, die vor allem eben auch Alex Albon setzt, aber prinzipiell finde ich schon, dass sie mit ihm vor allem eine gute Saison im Moment abliefern, die allerdings aber eben so ein bisschen außerhalb des großen Fokus momentan läuft. Also ich finde, da lohnt sich trotz allem auch immer, einen Blick drauf zu werfen. Und ich frage mich natürlich auch, ich würde tatsächlich aber Alex Albon gerne auch mal in einem anderen Team wiedersehen, weil bei Red Bull hat es mit Alex ja überhaupt nicht funktioniert. Dann war er eine Zeit lang weg. Bei Williams hat er sich jetzt wieder gefangen. Und ich fände es spannend, ihn auch mal jetzt nochmal in einem anderen Team zu sehen, um da eben auch ein Gefühl, besseres Gefühl dafür zu bekommen, was er eigentlich wirklich für ein Fahrer ist. Was kann er eigentlich?
Ja, ich sehe ihn ganz gern bei Williams. Ich würde ihn gern bei Williams sehen wollen. Also ich finde das sympathisch, was er da macht. Ich finde das Williams-Team mittlerweile auch. Ich meine, Jos Capito hat's gesät. James Vowles erntet jetzt so ein klein bisschen und sät weiter. Ich finde es eine sehr sympathische Kombination, ehrlich gesagt, Alex Albon bei Williams. Und der braucht, Peter, ne, du hast dich mit ihm unterhalten ja auch, der braucht eine gewisse Nestwärme.
Also das ist, finde ich, der spannende Aspekt. Ne? Ich glaube, was Sandra gerade gesagt hat, ne, für größere Teams würde ich auch spannend finden, was er da dann machen würde, aber mich würde dann auch wirklich nochmal interessieren, wie er an diese ganze Thematik rangeht, wenn du sagst, 4, 5, vielleicht sogar 6 Teams, die da mal die Fühler ausgestreckt haben, dann jetzt auch auf der Suche nach einem neuen Team oder auch bei der Beurteilung, ob man vielleicht bei dem Team, wo man gerade ist, bei Williams, sehr gut aufgehoben ist, aus den Gründen, die Sascha auch gerade genannt hat, würde ich mal gerne wissen, was da dann so wirklich dann ausschlaggebend ist. Ich glaube schon, dass er das auch mit zu Rate zieht, was bei Red Bull passiert ist. Ne, ist ja schon auch ein kleines Pulverfass. Wenn es dann ein halbes Jahr nicht läuft, dann bist du raus. Die Diskussion um Perez auch, ne, in diese Richtung führen, macht Verstappen mit zum Weltmeister und ist aber jetzt ein kompletter Wackelkandidat. Ich bleibe auch nach wie vor dabei. Ich glaube, dass er nicht mehr das nächste Jahr erleben wird bei Red Bull, sondern dass Ricciardo dann da fahren wird. Das ist mein Eindruck. Aber bei Albon ist das wirklich sehr spannend. Ne? Und ich glaube einfach, und das sieht man ja auch bei Mick Schumacher, wenn die Konstellation nicht stimmt, wie bei Mick und Haas mit Günther Steiner, dann bringt dir das alles nichts. Und ich glaube, das nimmt Albon auch mit. Bei dem, was dann vielleicht irgendwie anstehen wird. Von daher könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er das Ganze jetzt erstmal nochmal dann auch fortführen wird und schaut, was auch bei Williams an Entwicklung da ist. Und das, was sie da an den Start gebracht haben, sah ja auch alles sehr gut aus. Kohle ist offensichtlich auch da durch die Dorilton Group. Die müssen auch einfach nach wie vor, was so Investoren anbetrifft, einen sehr guten und sehr einen Job machen, der die Sache dann auch sehr ernst nimmt. Also vielleicht ist da ja doch noch ein bisschen was möglich auch bei Williams und auch die nächste Entwicklungsstufe eben für Alex Albon. Spannendes Thema auf jeden Fall.
Tja, drücken wir ihm die Daumen, dass das für ihn einen guten Start gibt in die zweite Jahreshälfte in der Formel 1. Und ja, wir freuen uns auch. Geht los also diese Woche. Sandford, endlich wieder Formel 1, endlich wieder Motorsport hier bei uns auf Sky. Donnerstag geht's los mit den Warm-up aus den Dünen. Und ja, dann freuen wir uns auf die kommenden Tage und freuen uns vor allem auch dann, wenn ihr wieder mit dabei seid bei Backstage Boxengasse. Nächste Ausgabe gibt's dann zwischen quasi Sandford und Monza. Dienstags, wie immer, ab 12, überall dort, wo es Podcasts gibt. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.
Bis dahin.
Schöne Woche euch. Bis spätestens Donnerstag in Sandford. Ciao.